Deutschlandfunk. Hintergrund.
20 Jahre EU-Osterweiterung. Das Versprechen vom westlichen Lebensstandard. Von Andrea Remsmeier.
An den Kais liegen Schnellboote und Yachten. Die Fabrikgebäude aus der Sowjetzeit, die die Küste säumen, haben sich in begehrte Meerblickadressen verwandelt. In der Ferne, auf der Ostsee, kann man von hier aus die Fähren nach Stockholm und Helsinki beobachten. Schon der schnelle Rundblick über den Passagierhafen von Tallinn zeigt, die estnische Hauptstadt ist angetreten, die Zukunft zu erobern. Hier finden auch Estlands Industriemessen statt. Leistungsschau in dem östlichsten der drei Baltenländer, die vor 35 Jahren noch sozialistische Volkswirtschaften waren.
Estonia ist small, fast and furious.
Estland ist klein, schnell und leidenschaftlich. Hier fallen Entscheidungen schnell, denn die Keyplayer kennen einander. Und die Esten sind innovationsfreudig.
Estonians are keen to innovation.
Ragnar Saksing ist in Estlands Gründerszene ein bekannter Name. Hier auf der Tallinner GreenTech-Woche für grüne Technologien vertritt er den Wissenschaftspark Technopol. Er macht Start-up-Unternehmen fit für den europäischen Binnenmarkt. Vernetzt Wissenschaft und Wirtschaft, coacht Jungunternehmer, findet Investoren und treibt Fördermittel auf. Jetzt winkt er, ihm durch die Messezelte zu folgen. Die Stände sind in Neonfarben illuminiert. Fleisch aus Pflanzen, Kosmetika aus Algen, Verpackungsmaterial aus Bioplastik, Antriebsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Auch der Manager Christian Keres präsentiert hier sein junges Unternehmen. Sein Startup Shroomwell sucht den Geschäftserfolg in der Nische. Pilze, Pilzkulturen und ihre innovativen Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise in der Kosmetik. Für den Wirtschaftsstandort Estland macht er gerne Werbung.
Unser Steuersystem unterstützt uns sehr. Die Bürokratie ist auf digitalem Wege leicht zu bewältigen. Nicht nur die Investoren haben es leicht in Estland, sondern auch die Start-up-Unternehmer. Ich glaube nicht, dass es für uns Gründer einen besseren Ort gibt als Estland.
Die kleine Ostseerepublik Estland zählt in der EU zu den Vorzeigeländern. Politisch stabil, ein Spitzenreiter in Sachen digitale Verwaltung und Cybersicherheit mit Potenzial für weitere Zukunftsbranchen. Der Startschuss für diese rasante Entwicklung ist vor genau 20 Jahren gefallen, als Estland der Europäischen Union beitrat. Mai 2004. Feierlaune in Europa. Die Europäische Union, die bis dato ein Bund aus 15 Staaten gewesen ist, ist auf dem Weg zum größten Binnenmarkt der Welt. 15 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs treten neben den beiden Inselstaaten Malta und Zypern 8 ehemals sozialistische Ostblockstaaten bei. Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Politisch ein Durchbruch, wirtschaftlich ein gewagtes Experiment. Denn die mittelosteuropäischen Länder haben nach dem Ende der Sowjetunion die harten Umbruchjahre des Raubtierkapitalismus hinter sich. Die Privatisierung der ehemaligen Staatskonzerne in den 1990er Jahren hat einigen wenigen zweifelhaften Reichtum gebracht. Sehr viel mehr sind in die Armut gerutscht. Wirtschaftsexperten fragen besorgt, sind diese Länder wirklich schon bereit, neben Schwergewichten wie Deutschland und Frankreich zu bestehen?
Wir haben Grund zu mancher Sorge, das ist auch wahr. Aber, meine Damen und Herren, wir haben keinerlei Grund zu Angst.
Der Festakt in Zittau, gelegen im Dreiländereck Deutschland, Tschechien und Polen, wartet mit einem prominenten Gastredner auf, Altbundeskanzler Helmut Kohl.
Wenn wir es irgendwo schaffen wollen auf dieser Erde, dann wird dieser alte Kontinent wieder ein ganz junger Kontinent sein mit Zukunft. Wenn wir es nur wollen und selbst in die Hand nehmen.
Sorge gab es zu diesem Zeitpunkt vor allem in den alten EU-Staaten. Beschäftigte und Kleinunternehmer fürchteten die Billigkonkurrenz aus dem Osten. Steuerzahler im Westen befürchteten, dass der Infrastrukturaufbau in Mittelosteuropa auf ihre Kosten geht. In den Beitrittsländern dagegen überwog die Hoffnung. Dort hatten viele Politiker den Menschen eine große Versprechung gemacht. Löhne und Lebensstandards würden sich schnell an das Niveau der wohlhabenderen EU-Staaten angleichen. In Prag lebte damals ein junger Student, der sein Studienende kaum abwarten konnte. Philipp Nerat.
Ich war voller Freude, ich werde frei durch Europa reisen. Und ich würde sagen, diese Stimmung war auch in Tschechien. Ein Jahr zuvor war eine Volksabstimmung in Tschechien. Da waren mehr als 70% Leute für den Beitritt. Die Freude und die Erwartungen waren hoch.
Auf seinen EU-Reisen entdeckte Nerat den Journalistenberuf. Langjährig arbeitete er als Auslandskorrespondent in Brüssel, Berlin und in den Benelux-Ländern. Doch bei allem persönlichen Karriereerfolg, den Tschechiens EU-Beitritt ihm gebracht hat, an die ersten Jahre erinnert er sich mit gemischten Gefühlen. Zwar brachte der europäische Binnenmarkt Tschechien freien Warenverkehr, freien Kapitalmarktverkehr und, nach mehrjährigen Übergangsfristen, auch die volle Arbeitnehmerfreizügigkeit, doch er bescherte den Tschechen auch neue Wettbewerbsregeln, Finanzbürokratie, strenge Hygieneauflagen für den Lebensmittelsektor und jede Menge billige Importware. Der schnelle Wohlstand dagegen ließ auf sich warten. Als der damalige Staatspräsident Václav Klaus begann, gegen den Brüsseler Dirigismus zu wettern, traf er damit das Grundgefühl von vielen.
Es dauerte mehrere Jahre, diese Ernüchterung oder diese Aufwachen von diesen Träumen. Aber es war auch eine harte Aufwachung. Deswegen auch diese Stimme von Politikern wie Václav Klaus war in der Gesellschaft sehr gehört und haben die Stimme gegen EU formiert. Seitdem sind wir sehr euroskeptisch und das hat sich diese ganzen 20 Jahre nie geändert.
Die Osterweiterung des Jahres 2004 war die größte Erweiterungsrunde in der Geschichte der EU. Und von Anfang an ein Drahtseilakt. Ein Maßnahmenbündel, das den Interessensausgleich zwischen den Wirtschaftsriesen und den Transformationsstaaten zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern leisten sollte. Ist er gelungen? Samina Sultan, Expertin für europäische Wirtschaftspolitik und Außenhandel am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, hat einen Packen Papier vor sich liegen. Statistiken über die volkswirtschaftlichen Entwicklungen in Mittelosteuropa im 20-Jahres-Rückblick. Und die besagen, trotz aller geplatzter Illusionen haben sich die Beitrittsstaaten erstaunlich gut geschlagen.
Die exportieren jetzt mehr, als sie importieren. Also das zeigt davon, dass die wirklich wettbewerbsfähiger geworden sind. Das Ganze wird ganz stark getrieben von Polen. Man sagt ja so ein bisschen, Polen ist die Werkbank Deutschlands und da geht halt ganz viel. Ne? Also das ist ein ganz reger Handel zwischen den beiden Ländern und Polen hat sich wirklich sehr positiv entwickelt in der Hinsicht. Also sind sehr eng verflochten mit der Autoindustrie zum Beispiel in Deutschland.
Polen, Estland und Litauen. In der Statistik des Kölner Instituts sind sie die Zugpferde des Wirtschaftswachstums. Auch die Daten der übrigen Beitrittsstaaten sehen nicht übel aus. Nicht nur der Handel mit den alten EU-Staaten und mit Drittstaaten floriert, auch untereinander ist das Geschäftsklima bestens. Für die Produktivität haben Freihandel und Fördergelder offensichtlich beste Voraussetzungen geschaffen. Verlierer gibt es unter den Staaten der Erweiterungsrunde von 2004 nicht. Allein Malta und Zypern stechen etwas heraus. Die Wachstumsraten der Inselstaaten bleiben hinter der Aufholjagd Mittelosteuropas zurück. Doch vor allem deshalb, weil ihre Volkswirtschaften schon vor dem EU-Beitritt vergleichsweise stark waren. Doch wie viel von dem Produktivitätsschub im Osten ist bei den Menschen angekommen? Konnte der EU-Beitritt die sozial schädliche Entwicklung der post-sowjetischen Umbruchphase stoppen, die die Reichen reicher und die Armen ärmer gemacht hat?
Wir als Ökonomen benutzen zum Beispiel ein Maß wie den Gini-Koeffizient. Das ist ein Ungleichheitsmaß und gemessen an dem sieht man, dass seit dem Beitritt in die EU die Ungleichheit in den neuen Beitrittsländern abgenommen hat. Sie ist immer noch höher als im Durchschnitt der alten EU-Staaten, aber die Ungleichheit hat abgenommen.
Unterm Strich ist die Kaufkraft gestiegen. Die Bevölkerung hat also vom EU-Beitritt profitiert, sagt Wirtschaftsexpertin Sultan. Wenn auch nicht so schnell und so stark, wie viele es sich erhofft hatten. Das Versprechen von Löhnen wie im Westen ist 20 Jahre nach der EU-Osterweiterung noch immer unerfüllt geblieben.
Aber was man halt auch sieht, die Löhne sind in den neuen Beitrittsländern schneller gewachsen als im Durchschnitt der alten EU-Länder. Das heißt, sie nähern sich denen an, aber sie sind immer noch drunter. Also es ist sozusagen ein Aufholprozess in Gange, aber sie sind halt noch nicht auf dem Niveau.
In Tschechien hat sich das Alltagsleben seit dem EU-Beitritt stark verändert, erzählt der Journalist Philipp Nerat, der heute die Auslandsredaktion beim Tschechischen Rundfunk in Prag leitet. Philipp Nerats Erzählung über die Entwicklungen in seinem Heimatland sind facettenreich. Heute ringt Tschechiens Volkswirtschaft mit ähnlichen Herausforderungen wie die übrigen EU-Länder. Nur eine gemeinsame Währung ist bis heute nicht in Sicht. Die Tschechen hingen an ihrer Krone, sagt der Journalist. Im Rückblick findet er, der EU-Beitritt hatte mehr Gewinner als Verlierer. Die Mittelschicht wächst, die Zahl der Menschen, die unter der Armutsgrenze leben, ist deutlich kleiner geworden. Allerdings nicht überall. In den strukturschwachen Regionen, wo Tschechien seine Grenze mit den wohlhabenden Nachbarstaaten Deutschland und Österreich teilt, haben Arbeitnehmerfreizügigkeit, Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit den Niedergang weiter verschärft. Brain Drain nennt sich das Phänomen. Wer eine gute Ausbildung hat, geht jetzt europaweit auf Jobsuche und ist für die Region verloren.
Zum Beispiel die Ärzte, viele sind nach Deutschland gegangen, weil hier gibt es höhere Löhne und alles ist besser. In diesen Grenzgebieten, da fehlen die Leute und diese politischen Extrem, das gibt es dort auch. Früher wählen dort Leute die Kommunisten. Später kamen Rechtsradikale und heutzutage es ist Arno von Babiš. Die Leute sind dort extrem unzufrieden.
Arno ist die Partei von Tschechiens Ex-Ministerpräsident Andrej Babiš. Der Name steht für Aktion unzufriedener Bürger. Der populistische Parteichef selbst ist heute ein schwerreicher Mann. Der Lebensmittelkonzern Agrofert, den er Anfang der 1990er in den Jahren der Privatisierung gegründet hat, hat üppig von den Fördergeldern profitiert, die die EU im Agrarbereich ausschüttet. Gleichzeitig wurde auch Babiš immer reicher. Aus der Investigativrecherche um die Panama Papers ist bekannt, dass der umtriebige Politiker ein Imperium aus Briefkastenfirmen unterhält. Der Interessenskonflikt als damals hochrangiger Politiker und zeitweiliger Ministerpräsident gleichzeitig EU-Subventionen zu kassieren, ist offensichtlich. Das hat selbst die Europäische Kommission moniert. Gerichtlich aber, sagt Philipp Nerat, konnte ihm keine Straftat nachgewiesen werden.
Babiš ist der große Agrarunternehmer in Tschechien. Da bekommt er auch große Agrargeld aus EU, weil er viele Felder hat. Er wurde zweimal freigesprochen, obwohl es sieht sehr dubios aus. Und er bekommt viele Milliarden aus EU-Budget, weil er Großunternehmer ist und hat ein Recht darauf.
Haben die Fördergelder, die die EU ausgeschüttet hat, um die mittelosteuropäischen Staaten wettbewerbsfähig zu machen, damit gleichzeitig eine Korruptionskultur befördert? Babiš ist kein Einzelfall, weiß der Journalist Nerat. An seinem Beispiel zeigten sich nur die Schwächen der europäischen Subventionspraxis besonders plakativ.
Babiš ist ein klares Fall. Als er in die Politik gekommen ist, hatte er am Fördergeld, sagen wir 80 Millionen, jetzt sind das schon Milliarden. Also er weiß, wie das geht.
In welchem Ausmaß Fördergelder der EU für Selbstbereicherung und Günstlingswirtschaft in verschiedenen osteuropäischen Beitrittsländern zweckentfremdet wurden, dazu forscht der Politologe Ireneusz Paweł Karolewski, derzeit Professor an der Universität Leipzig. Sein Heimatland Polen gehört zu den größten Subventionsempfängern. Betrugsprozesse gegen hochrangige Politiker hat es in Polen zwar nie gegeben, sagt Karolewski, Doch auch die bis vor kurzem regierende Peace-Partei steht in dem Verdacht, loyalen Vertretern der katholischen Kirche auf verschiedenen Wegen EU-Hilfsgelder zugeschanzt zu haben.
Also es gibt ja mehrere Ermittlungskommissionen, die momentan im polnischen Parlament tagen und versuchen natürlich das Ausmaß der Korruption der letzten 8 Jahre aufzuschlüsseln, weil nicht alles bekannt geworden ist.
Hunderte Millionen Euro an Fördergeldern verschwinden jedes Jahr EU-weit wegen Unregelmäßigkeiten und Betrug, bestätigt die Europäische Betrugsbehörde OLAF. Auch in den mittelosteuropäischen Staaten. In Ungarn hat Ministerpräsident Viktor Orbán das System so umgebaut, dass loyale Unternehmer und Familienmitglieder überproportional profitieren. In der Slowakei berichtete der Investigativjournalist Jan Kuciak über die Veruntreuung von EU-Subventionen durch Politiker der Regierung Robert Fico. Im Jahr 2018 wurden Kuciak und seine Verlobte Opfer eines Auftragsmords. Fico selbst ist 2023 als Ministerpräsident wiedergewählt worden. Auffällig oft, sagt Karolewski, geschieht solcher Missbrauch im Agrarsektor. Denn hier werden viele Gelder als Direktzahlung vergeben. Oft auch dann, wenn ein Staat landwirtschaftliche Fläche an seine Günstlinge vergibt.
Es fließt besonders viel Geld in den Agrarsektor. Das ist etwa 40% des gesamten EU-Haushalts. Das ist sehr viel. Die anderen Teile sind Strukturfonds zum Beispiel. Dadurch ist es etwas schwierig, weil Strukturfonds vor allen Dingen durch öffentliche Aufträge vergeben werden. Man kann natürlich auch diese Aufträge kontrollieren oder manipulieren, aber es ist viel schwieriger. In der Agrarpolitik, man kann diese korrupten Netzwerke letzten Endes sehr einfach aufbauen und diese zur Stabilisierung der eigenen Macht verwenden.
Inzwischen hat die Europäische Union nachgebessert. Es gibt einen neuen Rechtsstaatsmechanismus, mit dessen Hilfe den Mitgliedstaaten die Auszahlung von Fördergeldern verweigert werden kann. Und in Luxemburg versucht eine neue europäische Staatsanwaltschaft, Subventionsbetrug und Veruntreuung von EU-Geldern mit den Mitteln der Strafverfolgung einen Riegel vorzuschieben. Allerdings mit kaum mehr als 100 Mitarbeitern. Kann die Europäische Union Auswüchse des Subventionsmissbrauchs heute effektiver unterbinden als vor 20 Jahren? Der Politologe Karolewski bezweifelt das.
Das ist sehr begrenzt. Es gibt jetzt mehr Mittel, um da einzugreifen, aber es gibt nur eine ganze Menge, was Brüssel nicht kontrollieren kann. Diese Prozesse sind nicht transparent. Dadurch, dass es nicht transparent ist, entstehen solche Netzwerke, die in einigen Ländern wie in Ungarn tatsächlich viel umfangreicher benutzt werden und in Polen, was wir bislang wissen zumindest, eher weniger.
20 Jahre nach dem Beitritt der 10 Staaten in die Europäische Union ist klar, die EU-Erweiterung ist eine Geschichte mit Schönheitsfehlern und enttäuschten Hoffnungen. Dennoch gilt sie heute als ein großer Erfolg. Sie hat die Europäische Union zum größten gemeinsamen Wirtschaftsraum der Welt gemacht. Sie hat die Produktivität der Beitrittsländer gesteigert und die Einkommen vieler Bürger wachsen lassen. Der Tscheche Philipp Nerad jedenfalls versteht, sein Leben in der Europäischen Union zu genießen.
In Tschechien, wenn wir, was uns die EU gebracht hat, nutzt man immer diese Nettozahl von Geld, die wir aus EU-Budget bekommen haben. Und in diesen 20 Jahren war es mehr als 1 Billion Kronen, was mehr als 40 Milliarden Euro ist. Und das ist eine große Summe, ein halbes Jahresbudget von ganzen Tschechischen Republik. Und wie ich gerne sage, das sind 15 Milliarden Pilsner Bier in Bierstube.
Das war der Hintergrund. 20 Jahre EU-Osterweiterung. Das Versprechen vom westlichen Lebensstandard. Von Andrea Remsmeier. Redaktion: Ann-Kathrin Jeske.